NDR Kultur. Das Gespräch.
Dazu begrüßt sie Martina Kothe und mir gegenüber sitzt heute der Journalist Arndt Henze. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Arndt Henze, Sie sind Jahrgang 1961, aufgewachsen in Einbeek, arbeiten als Fernsehredakteur beim WDR, außerdem als Publizist und Sie haben Theologie studiert, und zwar in Göttingen, Heidelberg und Berkeley, haben auch für den WDR aus Amerika berichtet und von 2012 bis 2019 waren Sie Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, sind danach wieder nach Köln gegangen und arbeiten jetzt im Bereich investigative Recherche. Und aus diesem Themenfeld stammt auch Ihr gerade erschienenes Buch. Es trägt den Titel Mit Gott gegen die Demokratie, warum der christliche Nationalismus uns alle angeht. Wie kamen Sie auf das Thema oder andersrum gefragt, wie lange beschäftigt Sie dieses Thema bereits?
Seit meiner Studienzeit in den 80er Jahren in Berkeley. Als ich dahin kam, kam ich aus Deutschland, ARD, ZDF, dritte Programme, das war's. Und ich komme in ein Land, wo auf den Fernsehkanälen 20 Fernsehprediger von morgens bis nachts ihre missionarischen Aktivitäten entfalteten und damit in die Wohnzimmer der Menschen kamen und zwei Techniken ausgenutzt haben, nämlich die neue Satellitentechnik und die Kreditkartentechnik, denn immer da war die Telefonnummer eingeblendet. Man konnte anrufen und konnte sofort $10 spenden. Und da haben die gefragt, willst du nicht 50 spenden? Und dadurch ist damals schon ein Milliardenimperium entstanden von diesen religiös rechten nationalistischen Predigern, die damit den traditionellen Kirchen große Konkurrenz gemacht haben und ein großer Machtfaktor waren. Seitdem hat mich das beschäftigt und nicht mehr losgelassen. Und das Buch ist das Ergebnis von diesen 40 Jahren Beschäftigung damit.
Und ist das ja ein Zweig des Christentums oder des so verstandenen Christentums, der sofort Zugang zur Politik hatte. Ronald Reagan war der erste Präsident, der diese Verbindung quasi hergestellt hat mit den Fernsehpredigern, einem sehr prominenten, und der Politik.
Das war die Zeit, in der die religiöse Rechte, wie man sie damals genannt hat, politisch und hochgradig organisiert war mit der Moral Majority, also mit der moralischen Mehrheit. Das war natürlich ein Anspruch, der nicht hinterlegt war durch Umfragen, durch die Ergebnisse der Bevölkerung. Aber sie haben das behauptet und Reagan hat diese Kraft genutzt und mit der Macht des Präsidentenamtes verbunden. Und er hat denen versprochen, im Grunde die Kulturkämpfe, die sie über die Jahre immer vergeblich geführt haben und oft verloren haben, jetzt für sie aus dem Weißen Haus mitzuführen. Im Ergebnis hat er ihnen viel versprochen, ein gutes Gefühl gegeben, aber er hat auch den Weg in eine offene, liberale, diverse Gesellschaft nicht aufgehalten. Und aus dieser Zeit ist auch dieses Bedürfnis entstanden, wir brauchen mal einen, der wirklich hart durchgreift und der nicht nur verspricht und hält. Und das führt dann irgendwann auch zu Donald Trump.
Dieser Spur folgen wir, Arndt Henze. Lassen Sie uns den Begriff noch mal ein bisschen schärfer umreißen. Also wir sprechen von Amerika, Sie nennen diese Strömung christliche Nationalisten. Und das ist eine Gruppe innerhalb der evangelikalen Christen. Die haben eine große Lobby, und zwar nicht erst seit Donald Trump, das haben wir gerade schon geklärt, haben aber heute auch Einfluss im Weißen Haus. Was sind die Interessen dieser Leute? Also möchten sie wirklich, wie sie es gerade schon angedeutet haben, ein Amerika, das quasi eher rechts ist, das gegen alle möglichen eher linken Ideen steht? Und warum wird das christlich begründet?
Also im Ergebnis geht es um Macht. Die Frömmigkeit mag evangelikal sein. Und das war das, was sie über Jahrzehnte und im Grunde 150, 200 Jahre begleitet hat. Aber sie haben gemerkt, dass sie schon seit den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts eine Bewegung nicht aufhalten konnte, nämlich begründet dadurch, dass das wissenschaftliche Weltbild ihre Vorstellung von der Schaffung der Welt in 7 Tagen und dem daraus sich ableitenden Machtanspruch aufgekündigt hat. Die Öffnung hin, dass die Ordnungen, die sich aus diesem biblischen Bild ergeben haben, nicht mehr funktioniert haben. Also die Hierarchien zwischen Mann und Frau, Familie, die Hierarchien zwischen Rassen oder Ethnien, immer in Anführungszeichen gesagt. Die Ausgrenzung von Lebensformen, die diesem Heteronormbild nicht mehr entsprachen. All das konnten sie nicht mehr kontrollieren. Und dieser Machtverlust hat diese Sehnsucht geweckt, sich mit der realen Macht, nämlich der politischen Macht, zu verbünden. Und jetzt ist diese Minderheit, und es ist eine Minderheit innerhalb der amerikanischen Gesellschaft, im Bündnis mit einer völlig entfesselten Macht im Weißen Haus stärker denn je. Und das Nationalistische gehört natürlich dazu, dass in der Vorstellungswelt dieser religiösen Rechten auch Amerika sozusagen von Gott über andere Völker gestellt worden ist.
Donald Trump hat in seiner ersten Amtszeit vieles nicht durchsetzen können, was er gerne durchgesetzt hätte, und hat sich in seiner zweiten Amtszeit, man könnte sagen, Hilfe geholt. Es sind ein paar Strategen hinter ihm und ein paar führen sie auch auf und beschreiben sie sehr genau in ihrem Buch. Und sie sprechen auch davon, dass Donald Trump vor allem die Rache und die Wut verkörpert.
Genau, das ist eine Mischung aus Allmachtsfantasien und einer Opferrolle, in der sich viele fühlen. Das vorige Jahrhundert war ein Jahrhundert der Niederlagen. Trotz aller Allmachtsfantasien und allem Getue Moral Majority haben sie eigentlich alle Kulturkämpfe, die sie selber angezettelt haben, verloren. Nehmen Sie den Biologieunterricht in Schulen. 1925 und noch bis 1968 gab es Bundesstaaten, in denen die Schöpfungslehre erst ausschließlich und dann sozusagen gleichberechtigt mit der Evolution gelehrt werden konnten. Und dann kam immer irgendwann das oberste Gericht und hat gesagt, sorry, wir haben eine Trennung von Staat und Religion. Im Biologieunterricht hat das nichts verloren. Dann die Aufhebung der Rassentrennung, der Gesetze zur Rassentrennung. Die Öffnung der Gesellschaft für LGBTQ-Menschen, also für andere Lebensformen als die traditionelle Familie, in dem der Vater der Herr im Haus ist. All das sind Niederlagen. Und deshalb ist der Wunsch, das Rad der Geschichte zurückzudrängen, auch verbunden mit dieser Sehnsucht nach Rache. Und es gab einen Schlüsselmoment im Vorwahlkampf 2023, als Donald Trump einen Gegenkandidaten in der Republikanischen Partei hatte, nämlich den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Der war sowas wie wirklich ein Klassenstreber der Evangelikalen und der christlichen Nationalisten. Aber er ist angetreten mit dem Slogan "I'm your fighter" und kam damit Donald Trump für einen Moment relativ nah in den Umfragen. Und dann hat Donald Trump überlegt, wie kann ich das steigern, und hat gesagt, okay, er mag der Fighter sein, ich bin eure Rache. I'm your retribution. Und sozusagen in dieser Steigerung kommt auch die ganze Radikalisierung dieser Bewegung zum Ausdruck. Und auch die Militanz.
Die Militanz und auch die Beziehung zu christlichen Texten letztlich. Denn es geht ja um einen apokalyptischen Endkampf. Und das ist wörtlich zu nehmen. Und das ist das, was, glaube ich, hierzulande oder was viele Menschen, die das erste Mal hören, gar nicht fassen können, dass man davon ausgeht, dass die Apokalypse passiert, Jesus zurückkommt mit dem Schwert. Das ist das wichtige Bild. Dazu passt auch Pete Hegseth, der sich ja nicht mehr Verteidigungsminister, sondern Kriegsminister nennt, seit einigen Monaten. Und das sind alles so Entwicklungen und auch Charaktere, die man da beobachten kann bei der Lektüre. Und auch wenn man das im Fernsehen sieht und Dokumentationen drüber sieht, dann hat man manchmal den Eindruck, das ist ein Hollywood-Drehbuch.
Ein dystopisches Hollywood-Drehbuch. Ja. Aber man kann da auch wieder die Radikalisierung sehen. Also ich vermeide in dem Buch das Wort evangelikal, weil das Evangelikal ist eigentlich eine Frömmigkeitsform, die die Bibel sehr ernst nimmt, sehr wörtlich, die eine ganz enge Bindung an Kreuz und Auferstehung als sozusagen persönliche Heilsbotschaft für den Gläubigen und sowas empfindet. Das sind alles Frömmigkeitsformen, die man nicht teilen muss, aber vor denen ich einen großen Respekt habe. Aber dazu gehört doch auch sozusagen das Wissen und die Abgrenzung von anderen Göttern. Und was wir im Moment erleben, ist, dass das Evangelikale immer weiter zurücktritt und die Verknüpfung mit Verschwörungserzählungen, die Verknüpfung mit dystopischen Vorstellungen von Endkämpfen.
Dem Deep State.
Genau, von dem Deep, dem tiefen Staat. Also überall sind Feinde. Und dass das dazu geführt hat, dass aus der Bibel, die sie eigentlich als Ganzes wörtlich nehmen, am Ende nur noch sozusagen ein paar ausgewählte Bibelstellen wie die apokalyptischen Kampfszenen, die ja ganz anders gemeint waren, auch in der Bibel übrig geblieben sind. Und die sind natürlich dann sehr anschlussfähig, also wenn es da heißt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten, ja, dann kann man sofort sagen, also kämpfen wir gegen den Deep State. Unter dem Missbrauch apokalyptischer Texte für Verschwörungserzählungen, zur religiösen Überladung von Verschwörungserzählungen, ist etwas, was auch einen Wandel in dem Frömmigkeitstyp der evangelikalen Szene mitgebracht hat.
Antense, Sie beschreiben sehr genau in Ihrem Buch, welche Protagonisten diese ganze Bewegung im Weißen Haus hat. Und ein paar Namen wurden schon genannt, Pete Hegseth. Sie sagen, das ist der Posterboy des Christian Warriors. Er kommt aus einer Gemeinde, der Pilgrim Hill Reformed Fellowship. Und das scheint eine Quelle radikalster Überzeugungen zu sein.
Also dieser Block der christlichen Nationalisten ist ja alles andere als homogen. In den Frömmigkeitsformen haben wir alles von ganz strengen kalvinistischen Reformierten zu denen eben diese Gemeinde von Pete Hegseth gehört, bis hin zu charismatisch, pfingstlerischem, die Gemeinden, die in Zungen reden und so weiter. Würde man die in einen Raum sperren, wären sie sich alle spinnefeind. Sie sind sich halt nur sozusagen in ihrem politischen Machtanspruch einig. Und wenn man sich Pete Hegseth anguckt, dann verbinden sich da einfach Elemente drin, die auch die Verschiebung ausdrücken. Er verkörpert eine Maskulinität. Also wenn er noch als Minister seinen muskelgestellten Körper zur Schau stellt, auf dem lauter Tattoos mit Kreuzrittersymbolen drauf sind. Deus vult, Gott will es, ja. Und das hat er auch in Büchern so formuliert, dass er diese ganze Wokeness im Militär auch als sozusagen Krieg gegen Krieger sieht. Und er setzt jetzt um, was er tatsächlich vorher in Büchern geschrieben hat, nämlich er will eine Armee, eine lethal, eine tödliche Armee, er will den tödlichen Krieger. Und das sieht man, hat man in Venezuela gesehen, wenn er ohne völkerrechtliche Grundlage Fischerboote bombardiert hat. Und so wie er jetzt auch den Krieg im Iran religiös auflädt, gibt es jetzt Kommandeure, die ihren Truppen sagen, was wir hier machen, ist Teil des endzeitlichen Kampfes von Armageddon. Und wir bereiten sozusagen die Wiederkunft des Messias vor. Da gibt es hunderte von Beschwerden, die bei einer bestimmten Bürgerrechtsorganisation gesammelt werden. Aber das ist alles vorbereitet durch den Chef an der Spitze, das ist Pete Hegseth.
Lassen Sie uns noch ein paar der anderen Protagonisten beleuchten. Sie haben das Buch, ich glaube, fast schon fertig gehabt oder das Kapitel über Charlie Kirk schon fertig gehabt, als er ermordet wurde.
Ja, also Charlie Kirk kannte zu dem Zeitpunkt, als ich das Kapitel geschrieben habe, kaum einer. Und ich dachte, ich muss jetzt erklären, wer ist das und warum ist er so wichtig? Nämlich er war derjenige, der eine eher liberal ausgerichtete Jugend an den Campussen und in den Schulen sozusagen so angesprochen haben, dass da eine ganz, ganz, ganz kräftige Bewegung entstanden ist, die letztlich 2024 Donald Trump Wahlergebnis in der jungen Zielgruppe gebracht hat, wie es das nie vorher gegeben hat. Und deshalb war der so wichtig und ich wollte ihn erklären. Und als er dann ermordet wurde, hatten alle, die ihn nicht kannten, zwei Tage später eine klare Vorstellung von zwei, drei Videos, die sie gesehen haben. Entweder ist er ein rechtsextremer Hetzer oder er ist sozusagen ein Vertreter der Meinungsfreiheit, weil er ja in seinen Videos immer sozusagen Streitgespräche mit Aktivisten, jungen Aktivisten anderer Meinung inszeniert hat und gezeigt hat. Wenn man ihn sich genauer anguckt, war er eben kein Ideologe oder kein Scharfmacher, sondern er war im klassischen Sinne ein Organisator. Er war im Grunde Mainstream dieser MAGA-Bewegung und war in der Lage, sozusagen in alle Richtungen sozusagen das zusammenzubringen, kommunikativ in diesen diskursiven Instagram-Videos und diesen Veranstaltungen, die er gemacht hat. Also ich habe ihn versucht darzustellen als jemand, dessen Geschäftsmodell darin bestand, mit den Partnern wie Donald Trump und wichtigen Kandidaten für Senatswahlen im Grunde Agreements zu machen. Ich organisiere dir die jungen Wähler und ich habe dafür Einfluss auf Personalentscheidungen, auch auf Richtungsentscheidungen im Weißen Haus. Also er ist kein Ideologe, er ist mit all dem, was wir auch an abstoßenden Videos gesehen haben, abstoßenden Äußerungen über Frauenbilder, über Homosexualität, über die Todesstrafe, die er da als öffentliche Hinrichtung mit Coca-Cola-Werbung und sowas propagiert hat. Das war alles nur Teil, also sozusagen, eines Geschäftsmodells.
Einige dieser Protagonisten, über die wir sprechen, der US-Regierung, der aktuellen Regierung, die hat man auch kennengelernt bei der riesigen, im Fernsehen live übertragenen Trauerfeier für Charlie Kirk in einem Stadion mit unglaublich vielen Reden, die alle eine Art von christlichem Kampf ausgerufen haben, hatte ich den Eindruck. Also besonders auch bei Stephen Miller.
Stephen Miller ist der strategische Mann fürs Grobe innerhalb der Regierung. Er ist selber kein christlicher Nationalist, aber er ist sozusagen der Machtpolitiker im Weißen Haus, der verantwortlich ist für die ganze Migrationspolitik und damit auch für die ganze brutale Deportationspolitik. Und er hat schon 2008 diese Massendeportation gewollt. Also das ist jemand, der im wahrsten Sinne des Wortes bereit wäre, über Leichen zu gehen. Es hat ja auch schon Tote gegeben. Und der auch diese Idee des Sadopopulismus, wie es der Historiker Timothy Snyder genannt hat, also der Inszenierung auch dieser Grausamkeiten, um den eigenen Anhängern da sozusagen Brot und Spiele zu liefern, mitgedacht hat. Also Stephen Miller ist jemand im Hintergrund, aber extrem einflussreich. Und auf der Trauerfeier von Charlie Kirk hat man gesehen, wie sich die Generation nach Donald Trump nach außen inszeniert hat. J.D. Vance, Pete Hegseth und eben Stephen Miller. Das wirkte ganz genau synchronisiert und koordiniert, wie die ihre Akzente gesetzt haben in dieser ganz, ganz rachegeladenen, ressentimentgeladenen Rhetorik, die alle zu Feinden und zu Terroristen erklärt haben, die jetzt nicht mehr sozusagen mit Magerbewegung übereinstimmen und ihnen den Kampf angesagt haben. Das ist ein Angebot für die Wahl 2028, wer immer dann für sie antritt, wo Donald Trump im Grunde nur noch als letzter Redner der peinliche Onkel war, der auch noch was sagen durfte. Die gute Nachricht daran ist, diese Botschaft war so radikal, die war so extrem, so militant, dass sie niemals eine Mehrheit finden würde in den USA.
Sie schreiben, es sind 13% in der Bevölkerung, die sogenannten evangelikalen Christen. Und innerhalb dieser Minderheit finden sich dann die christlichen Nationalisten. Also das bedeutet, es ist wirklich eine kleine Gruppe, die sich aber dadurch auszeichnet, dass sie extrem zuverlässig zur Wahl geht.
Ja, die Zahlen in den Umfragen, das ist immer wieder unterschiedlich. Aber okay, wir reden von einer Minderheit, wo wir von 15% und dann gibt es innerhalb der Mainline-Churches auch noch welche. Da hat ja die Mehrheit für Donald Trump gestimmt in den weißen Mainline-Churches, muss man ja auch sagen, ohne dass sie diese Militanz mitverbringen. Also es gibt den ganz harten Kern und es gibt einen konzentrischen Kreis drumherum. Und der ganz harte Kern ist eine Minderheit, die so militant geworden ist, dass sie nicht mehr anschlussfähig ist an unabhängige Wähler, an Wähler, denen es eigentlich darum geht, ihre Lebensumstände zu verbessern und mehr Geld im Portemonnaie zu haben. Auch das ist wieder eine gute und eine schlechte Nachricht. Diese militante Minderheit hat nur Macht, wenn sie sich mit der exekutiven Realmacht verbündet. Und umgekehrt sind die im Weißen Haus, die jetzt die Macht haben, auf diesen harten Kern angewiesen. Und weil sie wahrscheinlich nie wieder Wahlen gewinnen werden und so viel zu verlieren haben, ist es fast ein intrinsisches Interesse von ihnen zu sagen, es darf dann gar keine Wahlen mehr geben. Das ist das Bedrohliche an der guten Nachricht. Wenn die Wahlen mit Sicherheit keine Mehrheit mehr für sie bringen würden, werden sie ein großes Interesse daran haben, dass es keine demokratischen Wahlen mehr geben soll.
NDR Kultur, das Gespräch heute mit dem Journalisten und Publizisten Arndt Henze. Wir sprechen über Amerika, über die Demokratie, die dort in Gefahr ist, und über den Einfluss der christlichen Nationalisten auf die Demokratie. Wenn man jetzt immer sagt, das ist christliche Lehre, was für eine Auffassung von Christentum ist denn das, die dort gelebt und propagiert wird?
Ganz heterogene Angebote. Es gibt welche, die wollen tatsächlich eine Gesellschaft nach biblischen Regeln haben.
Also da sind wir bei Margaret Atwood.
Oder anderem, aber wir sind eben auch bei dem Chef der Kirche von Pete Hegseth, der zum Beispiel ganz offen propagiert, dass das Frauenwahlrecht eigentlich wieder abgeschafft werden sollte und dass diese Hierarchien wieder geschaffen werden sollen, wie sie von der Bibel angeblich abgeleitet wurden. Das ist ja der eigentliche Kern dahinter, an der Schöpfungslehre festzuhalten. Da geht es ja nicht um die 7 Tage, sondern es geht darum, dass da Ordnungen mit verbunden sind, die als sozusagen als unumstößlich propagiert werden, als ob man sozusagen aus der Genesis, aus dem Schöpfungsbericht der Bibel ableiten kann, in welchen Hierarchien Völker, Mann und Frau, Geschlecht und sowas leben sollten. Und das wollen die dann so durchdeklinieren bis ins Kleinste hinein. Da kommt doch ein ganz wichtiger Mensch aus dem Weißen Haus mit ins Spiel, das ist der Russell Ward. Das ist einer, der sich selbst christlicher Nationalist nennt.
Der sehr offen ist in seinen Vorstellungen.
Ganz offen ist, einer der Hauptautoren auch von diesem Project 2025, also sozusagen der Blaupause dafür. Und den kennt kaum jemand, aber der entscheidet darüber, wo die Milliarden oder mehrstelligen Milliardenbeträge entweder rein investiert werden aus dem staatlichen Haushalt oder entzogen werden, weil da eben Dinge passieren, die er nicht will, wie Förderung von Minderheiten, Förderung von vielfältigen Ideen und Meinungen, von einem Geschichtsbild, was auch die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte betont. Und weil er das Geld entziehen kann, kann er auch damit drohen. Und allein die Drohkulisse, du machst etwas, was uns nicht gefällt und wir nehmen dir die Fördergelder weg oder wir nehmen dir die Steuerfreiheit weg, hat natürlich eine unglaublich einschüchternde Wirkung.
Das heißt, nach allem, was Sie schreiben und auch jetzt erzählen, kann man eigentlich sagen, dass das Christentum in dieser ganzen Gemengelage ein Vehikel ist, wenn es hochkommt. Also es geht nicht um Glauben, es geht um Macht.
Es geht um Macht, aber diese religiöse Überhöhung der Macht ist natürlich mehr als nur ein Brandbeschleuniger. Es definiert ja auch die Richtung, in der die Macht ausgeübt werden soll. Und wenn man das sozusagen biblisch ableitet und aus einem Bild ableitet von einer endzeitlichen Vorstellung, und da unterstelle ich schon manchen, dass sie das glauben, dann bekommt das natürlich nochmal eine ganz andere Explosivität.
Nun interessiert einen ja immer, Arndt Henze, wenn man solche Sachen hört, solche Entwicklungen beobachtet, wo führt das hin? Kommt es auch zu uns oder ist es schon da?
Es ist in vielen Teilen der Welt schon da. also der Einfluss christlicher Nationalisten in Lateinamerika, in Afrika, auch die enormen Geldströme, die da aus Amerika kommen, ist enorm groß. Es gibt sowas wie eine Internationale der Nationalisten. Klingt paradox, aber sie sind eng vernetzt entlang bestimmter Themen, eben diesen klassischen Familienbildern, das Zurückführen zu der klassisch hierarchisch organisierten Familie, der Kampf gegen LGBTQ, also was sie so Gender Gaga und sowas nennen. Das verbindet die russisch-orthodoxe Kirche, das verbindet Viktor Orbáns illiberale Demokratie in Ungarn, das verbindet wichtige Strömungen in anderen Ländern der EU. Und Deutschland wird wahrgenommen aus Sicht der USA mit einigen anderen Ländern als so ein Hort des Säkularismus. Also wir sind sozusagen im Fadenkreuz der Regierung, ganz ausdrücklich ausgedrückt von J.D. Vance auf der Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem Jahr, sagt, wenn ihr nicht aufhört, die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit mit eurem Säkularismus so zu unterdrücken und zu bekämpfen, dann werden wir euch entsprechend sanktionieren und wir geben vor allen Dingen den rechtspopulistischen, rechtsextremen und extrem rechten religiösen Strömungen im Lande geben wir sowas wie sozusagen den Schutz unserer großen Macht.
Sie sind berufenes Mitglied der 13. EKD-Synode, das heißt, Sie haben auch ein Ehrenamt, ein kirchliches. Was macht das mit Ihnen als Christ, wenn Sie das lesen und hören? Wie geht's Ihnen damit?
Also, es macht mich kämpferisch. Also es macht mich kämpferisch im Sinne zu sagen, das kann doch nicht sein, dass wir uns einreden, das habe mit uns nichts zu tun, dass als sei das sozusagen etwas, was uns nicht betreffe, weil wir ja irgendwo ein anderes Verständnis vom christlichen Glauben haben, sondern nein, das ist in Religionen angelegt, dass sie eine Sehnsucht nach Macht haben, dass sie sich Partner suchen, das haben wir in allen Religionen. Und wir gucken sehr genau auf politischen Islam, wir sehen den Hindu-Nationalismus, wir sehen die religiös-extremistischen Kreise im Judentum. Das haben wir auch in der christlichen Religion angelegt und wir haben eine verdammte Pflicht und Schuldigkeit als Christinnen und Christen zu sagen, wir verstehen, aus welchen Wurzeln heraus sich solche Allmachtsfantasien entwickeln können und wir müssen unsere Theologie so schärfen, dass wir Narrative dagegen setzen können, dass wir sprachfähig bleiben können, um ihnen nicht den öffentlichen Raum zu überlassen. Und was mich viel mehr besorgt hat als dieser Machtanspruch der christlichen Nationalisten, war der Rückzug der Liberalen, der aufgeklärten sogenannten Mainline Churches, also der Lutheraner, der Methodisten, der Presbyterianer, der Reformierten in den USA, die sich so in so einen resignativen Fatalismus zurückgezogen haben mit der Haltung, Politik endet auf dem Parkplatz vor der Kirche, weil auch in unserer Gemeinde ja Trump-Wähler und Demokraten sind. Und wenn wir unseren Frieden nicht gefährden wollen in der Gemeinde, dann reden wir lieber nicht drüber. Das war bis vor wenigen Monaten etwas, was mich viel mehr umgetrieben hat als sozusagen der klar identifizierbare christliche Nationalismus. Und da bin ich im Moment sehr, sehr, sehr hoffnungsfroh, weil ich sehe, da findet eine Transformation statt in den sogenannten Mainline-Churches. Da sind Leute aus ihrer Schockstarre erwacht, da sind Gemeinden aus ihrer Schockstarre erwacht. Und was da sich in den letzten Monaten abgespielt hat, geht auch weit über das hinaus, als was ich denen noch zugetraut habe, sage ich ganz ehrlich.
Antense, das stimmt dann doch noch hoffnungsvoll, dass diese Art von christlichem Nationalismus die Demokratie, zumindest in Amerika, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nicht in der Art gefährden kann, als wir uns das vielleicht noch vor einem Jahr vorgestellt haben.
Also gefährdet ist sie enorm und ich halte überhaupt nichts von Prognosen. Ich habe keine Glaskugel, aber da sehe ich im Moment mehr Hoffnungsvolles als gedacht. Und ich sehe vor allen Dingen, und das ist nochmal wirklich wichtig, was die Rolle von Kirchen angeht, eben sie sind nichts Besonderes, nichts, was sozusagen für sich selber etwas beansprucht, sondern sie sind Teil einer Zivilgesellschaft, die sich auch sonst formiert. Oder ein Beispiel, was sehr anschaulich ist. Ich habe Kontakt zu einer Gemeinde in Charlotte in North Carolina. Klassische Mainline Church. Beim Sonntagsgottesdienst 30, 40 Menschen über Alter, schrumpfende Mitgliedschaft, klassisch sozusagen in der Nische eingerichtet. Und dann kam ICE an dem Wochenende in die Stadt mit Hunderten von Agenten. Und am Freitagabend kam der Anruf von einer säkularen Bürgerrechtsorganisation, wir brauchen für dieses Training, brauchen wir eine Kirche, seid ihr bereit? Und da hat die Pfarrerin einer Gemeinde, wo die Hälfte der Mitglieder auch Trump gewählt hat, gesagt, die habt ihr. Am nächsten Abend waren 500 Leute in der Kirche. Und im Altarraum, es gibt Videos davon, sieht man, wie die üben, ihre Trillerpfeifen so laut zu benutzen, weil das muss man ja auch mal lernen. Und man sieht Geschäftsleute, die üben, den ICE-Beamten, die ihm da so mit drohlicher Geste gegenübertreten, zu sagen, Fourth Amendment, Fourth Amendment. Das heißt, mein vierter Verfassungssatz, zeigen Sie mir den Durchsuchungsbeschluss. Das muss man üben, ja, dies mit lauter Stimme und kräftiger Stimme in einer bedrohlichen Situation sagen. Das fand im Altarraum der Kirche statt. Und das Beeindruckendste war, dass die Pfarrerin mir erzählt hat, meine Trump-Wähler in der Gemeinde haben hinter mir gestanden. Und das hat die Gemeinde innerhalb von einem Wochenende im Grunde verändert. Diese Gemeinde ist im ganzen Land wahrgenommen worden, weil es die erste in Charlotte war, die das Training gemacht hat. Danach haben viele andere Kirchen das auch angeboten. Ist im ganzen Land wahrgenommen worden, sozusagen als ein Zentrum des Widerstands gegen ICE in einer durchaus sozusagen gemischten Stadt, was das politische Denken angeht. Das ist mein Verständnis von der Rolle von Kirchen oder meine Wahrnehmung der Rolle von Kirchen in einem solchen Widerstand und das eben um Gottes Willen kein Glaubenskrieg.
Und das war das Gespräch auf NDR Kultur heute mit dem WDR-Fernsehredakteur und Publizisten Arndt Henze. Sein neues Buch trägt den Titel »Mit Gott gegen die Demokratie, warum der christliche Nationalismus uns alle angeht« und ist beim Gütersloher Verlagshaus erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kote.
NDR Kultur.